sure.
Yeah.
Gotta get their fast shot.
Yeah.
Gotta get their fast shot. Turn it off.
Bevor die Folge losgeht, möchten wir uns natürlich nochmal bedanken bei unseren Partner NFL-Fans in Deutschland, die Gruppe auf Facebook. Für diejenigen, die das auf allen anderen Kanälen hören, die noch nicht Teil dieser Gruppe sind, das ist der Hotspot, wo über Football gesprochen wird und diskutiert wird, wo wir natürlich auch unseren Podcast quasi teilen und dementsprechend schaut da gerne mal rein. Ja, und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Ja, und damit herzlich willkommen zum Quarterback Club Germany. Ihr merkt, ich bin nicht so geübt da drin wie der Patrick. Da der Patrick heute nicht da ist und ich lediglich mit Coach Patrick und mir, oder ihr da draußen lediglich mit Coach Patrick und mir vorlieb leben müsst, ja, begrüßen wir euch nach etwas Ruhezeit in die Runde nochmal. Wollten eine ganz kurze Folge aufnehmen, wobei ihr wisst schon, wenn der Moderator Patrick dann nicht dabei ist, dann atmen wir beide wahrscheinlich relativ schnell aus, aber dazu später mehr. Von daher auch von meiner Seite herzlich willkommen, Coach Patrick. Wie geht's dir?
Hallo an die Runde. Schön, dass wir nach so langer Abstinenz auch mal wieder am Start sind. Mir geht's soweit gut. Ich habe gerade schon im Vorgespräch gesagt, ein bisschen Bauchweh vor morgen Abend, aber ansonsten geht's mir gut. Der Wecker ist gestellt für morgen Nacht. Der freie Tag am Freitag eingeplant. Es ist Draft Season.
Genau, und damit eine der spannendsten Phasen für alle Football-Fans, da der Draft für jedes Team Hoffnung bietet. Du hast es so ein bisschen gesagt gehabt, nach dem Super Bowl ist die Zeit der Hoffnung für alle Teams, nicht nur die Free Agency, worüber wir in der kommenden Woche dann nochmal ein bisschen was erzählen würden, aber auch der Draft. Für alle da draußen, die den Draft nicht kennen, ich glaube, wir haben hier und da schon mal ein bisschen was dazu erzählt. Heute soll es komplett um den Draft gehen. Der NFL Draft ist im Prinzip eine Auswahl der Vereine über die Spieler, die sich derzeit am College befinden, beziehungsweise Jugendspieler, die an College oder den Universitäten unterwegs sind und im Prinzip jetzt ihren Sprung aus dem Amateurstatus rein in den Profistatus machen. Da machen sich sowohl die Teams Hoffnung, tolle Talente zu erwischen, aber auch die Talente machen sich Hoffnung, bei coolen Teams zu landen und nicht unbedingt bei dem einen oder anderen Team, was auf Dauer im Niemandsland landen wird. Ja, Patrick, vielleicht kannst du einfach mal ganz kurz noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Was verbindet dich als Vollblut-Footballer auch mit dem Draft und warum ist der Draft so was Besonderes?
Ja, du hattest ja es schon richtig angesprochen. Es ist zwischen Super Bowl und, sagen wir mal, Kickoff in diese reguläre Saison ist so die Zeit, wo jedes Team, alle 32 Teams, alle Fanbases und alle Hoffnung haben. Und gerade im Draft, wenn man mal ehrlich ist, das ist Rätselraten auf hohem Niveau. Ja, man hat keine Garantie, dass irgendwer geht, irgendwer halt einschlägt wie eine Bombe, oder genauso kann es sein, dass ich den nächsten Ryan Leaf oder Jamarcus Russell drafte. die Football Insider wissen, von wem ich spreche. Es ist einfach unfassbar spannend, weil es ist eigentlich so ein Entertainment-Faktor, wie ein Drama, eine Komödie, ein Actionfilm und alles innerhalb von der Zeit des Drafts. Man sieht Existenzen auf einmal, die ihr Leben lang darauf hingearbeitet haben, dorthin zu kommen, gedraftet zu werden, in die NFL zu kommen. Die erreichen ihr Ziel und das freut einem dann natürlich auch für die jungen Spieler. Genauso kann es passieren, dass wie mit Laramie Tunsil 2 Stunden vom Draft ein Video in die sozialen Netzwerke kommt und er fällt und fällt und fällt aufgrund dieses, was in diesem Video vorkam. Es ist einfach, es hat was von Reality-TV, von Action, von allem. Deswegen Draft ist super. Draft ist einfach toll. Und jeder denkt, er wäre Experte und im Endeffekt hat kein Mensch recht. Das ist auch so schön. Jeder glaubt, er hat Ahnung, aber im Endeffekt hat keine Ahnung.
Und das finde ich das Spannende am Draft. Wir als Fans Ja, jeder für sich als Experte, aber kann sich irgendwas ausmalen. Wir liegen genauso verkehrt wie die Vereine teilweise selber. Ne? Du hast eben Jamarcus Russell angesprochen, war seinerzeit ein hochdekorierter College Quarterback, der von den Oakland Raiders seinerzeit, ich weiß gar nicht, Nummer 1, Nummer 2 gepickt
Nummer
wurde.
eins
Ein
overall.
kompletter Bast, hat keinen Fuß auf den Boden bekommen. Sowas kann eine Franchise auf Jahre hinaus schon zerstören. Und insbesondere, wenn man wie unser Team auch noch im Draft hochtradet, dazu kommen wir später mehr und dafür ein paar Picks für die Zukunft noch abgibt. Aber ich würde vorschlagen, um nicht noch weiter um den heißen Brei rumzureden, wir tauchen einfach heute so ein bisschen in die Top 15 Picks ab. Unsere Einschätzung, unser Blödsinn, den wir uns dazu gedacht haben und schauen auch mal im Nachgang so ein bisschen, wer könnte so ein Sleeper sein, Sleeper für die Leute da draußen, wer könnte einer sein, der vielleicht höher gepickt wird, als man das gedacht hat und wer könnte einer sein, wo alle gedacht haben, wow, das da ist ein Topstar, der wird Top 5, Top 10 gehen, der vielleicht aus unserer Sicht so ein bisschen aus den Top 20 rausfällt. Ja, ich glaube, wir starten mit dem Offensichtlichen. Jetzt bräuchten wir dieses klassische Draft-Geräusch, ja, wenn der Commissioner Goodell im Prinzip auf die Bühne kommt. Di-di-di-dim. Die Jacksonville Jaguars. Patrick, was denkst du? Was werden die Jacksonville Jaguars machen? Ich glaube, es ist der
Müssen wir
offensichtlichste
darüber
Pick.
wirklich reden? Also müssen wir wirklich, Sie haben ihm das Playbook schon geschickt, er hat von seinen Hochzeitsgeschenken schon in die Community was gespendet in Jacksonville. Praktisch Urban Meyer, der neue Trainer, hat es eigentlich schon bestätigt. Also dieser Pick ist in.
Ganz genau, sehe ich auch so.
Also Trevor Lawrence, Quarterback Clemson, ganz klar. Er wird verglichen mit Andrew Luck seinerzeit.
John
Jetzt werden
Elway.
die John Elway, jetzt werden die meisten sagen, Andrew Luck hat ja gar nicht so eine erfolgreiche Karriere hingelegt. Also Andrew Luck wurde Opfer seiner Franchise, aber es war ein generational Talent,
Absolut.
der ein 1, nee, ein 2-14-Team umgedreht hat und die Playoffs wiedergeführt hat. Also deswegen, ich sage nicht, dass es mit Trevor Lawrence genauso passieren wird, aber er hat diesen Stellenwert bei jedem Experten und ich glaube auch in der Liga und deswegen No-Brainer Trevor Lawrence.
Bin ich 100% bei dir. Was ich an dem super fand, wenn du ihn angeschaut hast, selbst unter Druck hat er wahnsinnig gut agiert. Insbesondere wenn er gegen starken Pass Rush gespielt hat. Und was ich ganz stark bei ihm fand, und das sieht man bei vielen College Quarterbacks, diese Awareness, wo muss ich den Ball hintun, damit der Receiver oder der Empfänger, der Passempfänger sich nicht umdrehen, abstoppen muss. Ja, und diese kleinen Fenster anzuwerfen, das fand ich mit das Beeindruckendste bei ihm und deswegen auch für mich ein No-Brainer. Vielleicht noch ein Satz, Andrew Luck, ich bin 100% bei dir. Ich habe selten einen Spieler gesehen, der so ein unfassbares Talent hat. Und das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Auch die Hoffnung der Spieler, nicht bei einer Losing-Franchise, beziehungsweise wenn einfach auch bei einer schlechten Franchise unterzukommen, die es nicht schaffen, ihre O-Line zu fixen, ihren Quarterback zu beschützen, etc., etc. Und ich glaube, wir hätten alle heute noch ganz viel Spaß an Andrew Luck, wenn das Management sich in Indianapolis da ein bisschen besser angestellt hätte.
Ja, d'accord, gebe ich dir zu 100% recht. Will jetzt auch nicht zu lange bei Trevor
Nee, genau.
bleiben. Lass uns weitergehen. Ich denke, die Position ist hier auch klar bei Nummer 2, die New York Jets. Ich würde dann jetzt mal anfangen, was ich denke, was
Vielleicht ganz kurz für die Zuschauer draußen, wir gehen beide ganz fest davon aus, es wird Zach Wilson von
ja.
BYU. Viele vergleichen ihn so ein bisschen irgendwo, ich sage jetzt mal zwischen Tony Romo und Aaron Rodgers, so, das sind so seine Comparisons. Er hat einen wahnsinnig starken Arm. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich halte ihn für den Spieler auch aufgrund der Organisation der New York Jets, der das größte Bust-Potenzial hat, also der im Prinzip aus meiner Sicht große Gefahr läuft, dass er im Prinzip relativ schnell raus sein wird und beziehungsweise seinem Draft-Status nicht gerecht werden kann, weil ich einfach glaube, dass A, die Jets ne ziemlich schlechtes Management haben, was das angeht und ja, wie gesagt, ich bin mir bei Zach Wilson nicht sicher und bin gar nicht so böse aus 49ers Sicht, dass wir an 3 picken und es so fix anscheinend ist, dass Zach Wilson auf der 2 geht. Siehst du es ähnlich?
Würdest du, wenn der Pick nicht Zach Wilson wäre, sondern Justin Fields dasselbe denken?
Ja, dann springen wir jetzt mal zu 3, San Francisco 49ers. Ja,
clever. Ja.
Jein, weil ich glaube, es hängt ganz viel davon ab, bei welchem Team du landest.
Das ist das A und O. Also, du sagst immer, die Hoffnung nicht bei so einem Team zu landen, dass das völlig schlecht ist. Im Grunde arbeiten sie ja dagegen. Also, um es kurz zu erklären, die Teams picken ja in umgedrehter Reihenfolge ihrer Bilanz. Also heißt, das schlechteste Team pickt als erstes. Jetzt ist aber auch vertraglich festgelegt, dass der erste Pick, der First Overall Pick, das meiste Geld kriegt. So, jetzt ist das Problem. Wenn ich im College gut abliefer, oder so gut abliefer, in der Conversation über First Overall zu gehen, dann muss mir klar sein, dass außer jetzt San Francisco, die vielleicht runtergetradet haben, oder sagen wir mal, die Manning Colts, die sich aufgrund von der Manning-Verletzung, ja, da hat das Roster eigentlich gestanden, aber es hat der Quarterback gefehlt. Oder vielleicht, ich möchte mal Denver erwähnen, ja, die jetzt an 9 picken, die vielleicht nur einen guten Quarterback davon entfernt sein, ein Playoff-Team zu sein. Ansonsten sind da oben in dem Bereich eigentlich nur Teams, die nicht ohne Grund so früh picken. Deswegen meine provokante Frage, oder was heißt provokante Frage, aber meine Frage dahingehend, glaubst du, dass es an dem Team liegt oder ob es an dem Spieler als Bust liegt? Weil ich persönlich glaube, dass ich hätte Zach Wilson auch nicht gerne bei den 49ers, aber ich persönlich ist eine vielleicht auch eine provokante Meinung. Mein Bauchweh-Pick ist mir da noch lieber. Ich habe tatsächlich Zach Wilson von den Top 5 Quarterbacks an 5.
Also Zach Wilson ist für mich der Quarterback, der am schwierigsten einzuschätzen ist. Ich glaube, dass er von Tag 1 nicht unbedingt NFL-ready ist. Auf deine Frage zurückkommt, ist es das Team, ist es der Spieler? Logischerweise ist es eine Kombination. Ich glaube, dass die Jets einfach keine gute Franchise sind. Das ist einer der Gründe. Das zweite ist, ich bin bei dir. Ich sehe Zach Wilson nicht so stark, wie er von vielen gehypt wird. Er hat halt so ein bisschen dieses Brad Favre, Aaron Rodgers, Gunslinger, ich habe den Wahnsinnsarm und ich fühle mich so ein bisschen dran erinnert, wenn Carson Wentz spielt, diesen Druck von dem Jungen, weil er hat so einen brutalen Arm, er kann so gut werfen, dass er immer das in jedem Spielzug das Big Play machen will und dass er damit einfach überpaced. Ich glaube, dass er, wenn er bei einem Team wie San Francisco landet, mit einem Kyle Shanahan, der ein guter Offensive Quarterback Coach auch ist, oder Head Coach ist, dass so jemand den in den Griff kriegt und auch auf die richtige Bahn kriegt und sein Talent maximal nutzen kann. Nichtsdestotrotz sind bei mir, für mich selber, bei Zach Wilson die größten Fragezeichen. Deswegen auf deine Frage, ich bin nicht böse, wenn er auf 2 geht und wir uns die Frage nicht stellen müssen.
Da gehe ich mit. So.
So Bauchweh. Genau. Warum Bauchweh? Auch da sind Patrick und ich uns einig. Wir gehen davon aus, es wird Mac Jones von Alabama. Hat ein Jahr gespielt, muss man fairerweise sagen, hat wahnsinnig abgeliefert. Ja. Hat aber auch, und da kommen dann so ein bisschen die Themen ins Spiel, hat eine Bomben-O-Line gehabt. Ja. Das ist, ich sag, die O-Line aus Alabama, die ist besser als die schlechtesten 4-5 O-Lines der NFL. Er hat mit Kollege Smith, Devontae Smith auf Wide Receiver und Jalen Waddle zwei Wide Receiver gehabt, die auch Top 10, vermutlich Top 15 irgendwo weggehen werden. Das heißt, er hat schon mit einer wahnsinnigen Menge an Talent gespielt. Was zeichnet ihn aus? Er ist mit Sicherheit, nehmen wir jetzt mal Trevor Lawrence raus von den Quarterbacks, der von Tag 1 an, das, was man so als NFL-ready bezeichnet, mit Sicherheit da ganz oben ist. Aber, und da kommt für mich so ein bisschen ins Spiel, ich habe das Gefühl von dem, was ich gesehen habe, er ist ein typischer, das ist so ein Klischeebegriff, er ist so ein System-Quarterback und ich sehe nicht unbedingt das wahnsinnige Talent, dass das der neue, das ist auch wieder so viel Druck, ne, aber Aaron Rodgers, Tom Brady, ich sehe nicht, dass er mit dem Potenzial, was er andeutet, ein Nummer 3-Pick rechtfertigt. Und man muss ja auch fairerweise sagen, San Francisco hat inklusive des Picks dieses Jahr 3 First-Round-Picks und hier und da noch ein paar spätere Picks abgegeben, um so hoch zu kommen und an Nummer 3 zu picken. Das ist so mal meine erste Wahrnehmung dazu. Also ich hab Bauchweh damit, wobei ich muss gestehen, Mac Jones ist mir lieber als Zach Wilson, aber mir wäre Justin Fields und Trey Lance lieber an der Stelle. Aber wie stehst du dazu?
Das ist, als der Trade bekannt wurde, habe ich mich gefreut, weil ich dachte,
ja.
Ich dachte so, ich habe Jimmy gefeiert, als er hierher getradet wurde und wir haben den Super Bowl mit Jimmy erreicht. Aber man hat ganz schnell gesehen, dass Limitierungen vorhanden sind.
Ja.
Also ich bin nicht so Jimmy-kritisch, dass ich habe in der Super Bowl-Saison ganz oft Spiele gesehen, die Jimmy auch gewonnen hat.
Ja.
Für mich das beste Beispiel war das Saints-Spiel, dieses High-Scoring-Shootout-Game. Ja. Da hat er den Unterschied am Ende gemacht gegen den Drew Brees. Was ich extrem kritisch sehe, ist die Verletzungsanfälligkeit. Er hat in den 3 Jahren, 4 Jahren, die er jetzt, oder 3 Jahre, 3,5 Jahre, war er eigentlich nur eine komplette Saison fit. Da standen sie im Super Bowl und ansonsten hat er das Kreuzband gerissen und letztes Jahr war er auch sehr verletzungsgeplagt. Ich halte von Shanahan unheimlich viel. Ich sehe dieses Quarterback, es gibt keinen Quarterback, der von seinem Stil her in einer Shanahan-Offense nicht funktionieren könnte.
Da bin ich bei dir. Da bin ich 100% bei dir.
Weil die Shanahan-Offense die Offense ist, die dem Quarterback zugeschneidert wird. Ob das jetzt ein Matt Ryan ist oder ein Jimmy G oder ein Robert Griffin, das ist völlig egal. Das sind die Quarterbacks, mit denen er gearbeitet hat bis jetzt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass du mit Mac Jones dir eine Limitierung ins deines Systems holst, wo ich absolut nicht tief drin bin und nicht tief drin sein kann, ist, was er als Person darstellt. Ich habe das Gefühl, hier wird ein vermutlich verletzungsunanfälligerer Jimmy gedraftet. Und da habe ich ein bisschen Bauchweh, weil ich der Meinung bin, dass Justin Fields, ich möchte bei Trey Lance ist ein Projekt, meiner Meinung nach, also Trey Lance holst du dir nicht, wenn du denn das Roster fertig hast. Und wir haben das Roster fertig.
Ja.
Also es ist nur die Frage, wird's Fields oder wird's Mac Jones? Ich glaube auch nicht daran, dass Jimmy Garoppolo das Wochenende als 49er übersteht. Dafür wurde zu viel investiert. Dafür würde zu viel für diesen dritten Pick investiert. Ich glaube, die wollen da noch was zurückholen, weil Draftkapital weggegeben wurde und die holen sich das wieder. Bin ich mir auch sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass man so entweder ein Trade hat nächstes Jahr zweite, nächstes Jahr erst, naja, dritte, und dieses Jahr irgendwo in der dritten. Oder dass man dieses Jahr nochmal in die zweite zurückkommt mit einem Trade. Irgendwie sowas. Eine Erstrundenpick glaube ich nicht dran. Dafür glaube ich nicht, dass Teams so verzweifelt sind, einen Erstrundenpick für Jimmy rauszuhauen. Quintessenz des Ganzen ist, ich habe deswegen Bauchweh, weil ich nicht weil ich unseren Entscheidungstreffern nicht vertraue, sondern weil ich der Meinung bin, dass die Limitierungen die identischen sein werden und Mac Jones nur mit einem perfekten Roster funktioniert. Was und viele nicht Fehler, sondern viele Ausfälle oder wo man auch mal auf Backups zurückgreifen muss. Er ist nicht der Spieler, der das mit seiner Athletik, mit seinem Playmaking irgendwie kompensieren könnte. Hm. Das ist so mein Bauchweh dabei.
Ja. Also zum Thema Jimmy G, ich glaube, das Maximum, was wir kriegen können, ist ein Second-Round-Pick oder zwei Drittrunden-Picks. Also viel mehr werden wir nicht kriegen, bin ich bei dir. Es gibt für mich zwei Punkte. Ich bin ganz offen, ich halte Justin Fields, weil ich ein großer Fan davon bin, wenn du einen Quarterback hast, der sehr erwachsen, mature im Englischen, spielt von der Entscheidungsfähigkeit. Das sehe ich bei ihm nicht so ganz. Das beunruhigt mich ein klein bisschen. Das wäre das erste Mal, wo wir jetzt nicht unbedingt 100% einer Meinung sind. Mir wäre, ich sage jetzt mal lieber, wenn wir mit Jimmy G in die Saison gehen und Trey Lance ein Jahr hinter ihm sitzen haben, weil ich das Gefühl habe, dass das eine Situation sein könnte, Alex Smith, Pat Mahomes. Nicht, dass Trey Lance das Talent von Pat Mahomes hat, aber das fühlt sich für mich nach einer vergleichbaren Situation an. Ich kann aber die Entscheidung mit Mac Jones verstehen, weil Kyle Shanahan sagt, mein Team ist so gut und das zeigen die Moves, die er gemacht hat mit Trent Williams, mit den Verlängerungen, die wir jetzt auch haben, ja, mit George Kittle etc. etc. Ich glaube, er sagt, ich brauche einfach einen Quarterback, der mir das gibt, was mir Jimmy G gibt, nur eben ohne Verletzung. Und dann sind wir ein Title Contender. Und ich glaube, das ist die Gedankenwelt sowohl von John Lynch als auch von Kyle Shanahan. Und es ist ja jetzt auch bekannt geworden, dass Kyle Shanahan das Final Say hat. Er trifft am Ende des Tages, er muss sein Sign-Off geben. Und ich glaube, er sagt, ich habe keinen Bock auf ein Projekt, ich will jetzt gewinnen. Und ich glaube, dass Mac Jones an Tag 1 der beste Quarterback nach Trevor Lawrence ist. Wo ich bei dir bin, er ist nicht der Typ, der à la Russell Wilson und Co. die Plays verlängert. Er ist nicht unbedingt der Quarterback, der dieses wahnsinnige Upside hat. Aber da bin ich bei dir. Ich halte Kyle Shanahan für einen der cleversten Coaches der Liga. Und ich glaube, dass ein Thema wahnsinnig unterschätzt wird. Ne? Das sind nämlich die persönlichen Kontakte zu einem Spiel, die Gespräche, das Gefühl, was du dir entwickelst mit einem Quarterback. Nimmt man jetzt, das ist nicht repräsentativ, aber nimmt man einen Tom Brady, der auch im ersten Moment nicht dieses Upside hatte, ja, der greatest of all time zu werden. Aber es gibt so Sachen, im Englischen sagt man heart and soul und die Art und Weise, wie jemand spielt, wie jemand ein Team mitreißen kann. Vielleicht haben die Kollegen in Mac Jones das gesehen und das spielt auch mit Sicherheit aus meiner Sicht eine große Rolle an der Stelle. Und jetzt noch eine abschließende Frage von mir an dich, weil ich glaube, wir haben das Thema diskutiert. Ich glaube, wir glauben beide, es wird Mac Jones, haben beide noch so ein bisschen Bauchweh damit. Aber wenn du dir mal anschaust, der Trade für Jimmy Garoppolo, ja, die Verlängerung von Trent Williams, dann auch der Trade hoch auf Nummer 3 aus San Francisco, ist nie etwas rausgekommen. Es gibt Franchises, bevor eine Entscheidung getroffen ist, weiß die Presse schon Bescheid. Du hast nichts gehört bei San Francisco, bei keinem der wirklich großen Themen. Jetzt ist anscheinend kommt jede Stunde irgendein Reporter um die Ecke und berichtet, er ist sich sicher, er hat mit jemandem nahe am Team gesprochen, es ist Mac Jones. Ich glaube, dass da auch eine ganze Menge, die Engländer oder die Amerikaner sagen, so ein bisschen Smokefire unterwegs ist, Smoke Signals. Ich glaube, dass da auch gerade eine ganze Menge Verunsicherung von San Francisco an die anderen Teams verteilt wird, damit keiner sich so richtig sicher sein kann und einfach auch viel spekuliert wird, um einen ruhigeren Prozess zu haben, auch den Teams drüber und drunter Gedanken zu machen, einfach um zu verunsichern, dass ihr Spieler definitiv an Nummer 3 da ist. Was denkst du darüber?
Das ist eine Hoffnung, die ich habe, ja. Ich hoffe, ganz ehrlich, mein Traum wäre, ich morgen 2:30 Roger Goodell geht auf die Bühne, und sagt, San Francisco with the number 3 overall pick, San Francisco 49ers pick Justin Fields, Quarterback Ohio State. Dann, wie ich das ausspreche, bekomme ich Gänsehaut. Ich glaube aber nicht, dass es passieren wird.
Ja.
Ich glaube nicht, dass es passieren wird. Ich glaube, Mac Jones ist es, und wenn es so ist, können wir dann im Nachgang noch drüber reden, warum. Also ich denke, wir haben jetzt ganz, das ist, wir lange über 49ers reden, ist klar, aber ich denke, wir haben lang genug darüber jetzt geredet. Wir glauben beide Mac Jones. Lass uns weitergehen.
Nummer 4, Atlanta Falcons.
Glaubst du, dass die Falcons dort picken werden?
Ja.
Ja?
Ja.
Du glaubst nicht an den Trade?
Ich glaube, dass es Interessenten geben wird, aber ich glaube, dass die Atlanta Falcons sagen, unser Problem ist bei weitem nicht Matt Ryan, weil die haben eine ganze Menge Probleme, und ich glaube, dass sie Kyle Pitts von den Florida Gators nehmen werden, Tight End, weil ich halte Kyle Pitts für ein wirklich historisches Talent auf der Position des Tight Ends. Es erinnert mich brutal an Megatron. Calvin Johnson, auch wenn er jetzt eher Tight End als Wide Receiver ist, aber er ist, egal wen du gegen ihn stellst, er ist ein Matchup-Albtraum, ja, und er ist einfach, ich glaube, er ist vom reinen Talent und von der Leistung her ist er einfach zu gut, als dass du an der Stelle picken könntest und zurücktradest.
Mhm. Okay.
Was denkst du?
Wenn das Angebot stimmt, sagen wir mal Denver.
Patrick, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ja. Ich sehe gerade was, weil das wäre was, was dein Trade mit Sicherheit beeinflussen könnte. Es ist gerade offiziell geworden, die Denver Broncos haben Teddy Bridgewater per Trade bekommen.
Okay.
Das heißt, die Broncos, die an 9 picken, die mit Sicherheit ein Team sind mit Drew Lock derzeit auf Quarterback, die Bedarf auf Quarterback haben, das wäre mit Sicherheit eines der Teams, was du neben den Patriots angedacht hättest für einen Trade-Kandidaten an der Stelle.
Direkt oder? Jetzt war genau, ich hatte gerade angesetzt zu Denver bietet mir den 9er und den nächstes Jahr und noch einen. Möglicherweise, ja, und dann gehe ich dafür. Nee, aber gut. Würde jetzt diesen Trade ad absurdum führen? Ich glaube nicht, dass New England das Kapital dazu hat. Die Raiders.
Derek Carr ist nicht das Problem der Raiders.
Minnesota, Washington.
Washington würde ich noch sehen.
Chicago. Das sind alles Quarterback-needy Teams. Aber ich glaube, dass es Atlanta in ihrer jetzigen Situation nicht reicht, an 14, 15, 19 oder 20 zu draften. Ich glaube, sie werden mit Kyle Pitts gehen. Nichtsdestotrotz sehe ich das Atlanta-Problem. Ich bin der Meinung, Julio wird noch getradet. Julio Jones wird noch getradet in der Offseason. Bin ich mir relativ sicher. Also sie sparen 20 Millionen Capspace oder über 20 Millionen Capspace, wenn er getradet wird. Plus, was noch dazu kommt, er ist 32. Wir reden zwar von Julio Jones, aber er ist 32.
Absolut.
Deswegen ist ein Passcatcher in dieser Situation in Ordnung. Ich sehe Chase, Smith und Waddle nicht auf diesem Niveau. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe da völlig mit. Kyle Pitts, beste Nicht-Quarterback-Prospect im Draft.
Ja.
An 4, denke ich auch.
Cincinnati Bengals auf 5. Hier an der Stelle gibt es für mich zwei Themen. Und zwar beeinflusst dich die Verletzung deines Star-Quarterbacks oder nicht? Gehst du mit der offensiven Waffe, einem Receiver, oder gehst du mit einem O-Liner?
Also meine Meinung ist relativ klar.
Du wirst sagen, wir draften entweder Rashawn Slater oder Penei Sewell, weil die O-Line aus meiner Sicht, also denke ich mal aus deiner Sicht, bestimmender ist am Ende des Tages für den Erfolg. Wir haben es im Super Bowl gesehen, wenn du deinen Quarterback keine Zeit gibst zu werfen, dann brauchst du auch keine guten Receiver wie Tyreek Hill oder Travis Kelce, weil dann hat dein Quarterback überhaupt keine Zeit, den Pass anzubringen. Also aus meiner Sicht, No-Brainer, ich würde an der Stelle Penei Sewell draften.
Und ich bin der Meinung, dass du hier deinem Scouting-Department vertrauen musst.
Das heißt, du wirst Jamar Chase?
Nein. Das heißt, grundsätzlich, was sehe ich stärker? Ist die Offense-Line-Klasse für mich dieses Jahr stärker? Oder ist es die Receiver-Klasse, die stärker ist? Das ist für mich der ausschlaggebende Punkt. Krieg ich in der zweiten Runde an 38 noch einen Spieler, der auf der O-Line-Position, egal, sagen wir mal, ich habe Creed Humphreys Inside oder Landon Dickerson Inside oder gehe auf Außen und wir reden hier über Samuel Cosme, Liam Eichenberg, Alex Leatherwood. Wie stark sehe ich die? Bin ich mir sicher, die kommen an 38 noch zur Verfügung? Dann gehe ich in der ersten Runde mit Jamar Chase. Bin ich mir nicht sicher, ob solche Spieler da sind? Denk aber, dass keine Ahnung, Diami Brown oder ein Moore von Purdue, ich verwechsel immer die zwei Moores,
ja.
Moore von Purdue vielleicht noch in der zweiten Runde da ist und der passt zu mir, dann nehme ich in der ersten Runde Penei Sewell. Wo, das ist mein Ansatz hier, weil ich denke einfach, dass Sewell zwar und auch Slater sehe ich jetzt nicht ganz so stark wie Sewell, aber dass Sewell und Chase so Head-to-Head oder Head-to-Head mäßig unterwegs sind und dann muss ich gucken, kriege ich in der zweiten Runde noch auf dieser Position, die ich dann nicht gepickt habe, so viel Wert, dass es sich lohnt.
Und da glaube ich nämlich, dass der Drop-Off bei den Offense, bei den O-Line-Spielern ein Tick höher ist. Du kriegst, ist zumindest mein Gefühl aus den letzten Jahren, du kriegst ganz oft noch relativ gute Receiver, auch spät, auch in zweiten und dritten Runden. Und diese Top-Qualität O-Line kriegst du einfach nicht. Und du hast einen Quarterback, den du letztes Jahr in 1 gepickt hast, der schon eine Verletzung hat. Wenn ich Franchise-Owner wäre, und da diskutieren wir, glaube ich, über das Thema, was Andrew Luck mit Sicherheit auch kommentieren würde, beschützt dein Investment, beschützt deinen Quarterback. Wäre für mich an der Stelle die höhere Priorität. Wie gesagt, ich würde Penei Sewell draften.
Ich als Person guck mir die Narbe an auf den Bildern von den neuen Trikots von den Bengals. Sieh die Narbe an Burrows Knie. Draft a Sewell.
Sind wir uns einig. Good. Nummer 6, Miami Dolphins. Dolphins waren...
Najee Harris.
Bitte? Was hast du?
Najee Harris.
Ach Gott.
Running... Nein. Spaß. Für die... Spaß. Einfach nur Spaß. Running Back wird in den ersten... Hot Take wird in der ersten Runde nicht gedraftet.
Bin ich bei dir. Das letzte Mal, dass ein Running Back so hoch gedraftet wurde, waren glaube ich, Ezekiel Elliott und...
Saquon Barkley,
genau.
Bist du bei Receiver bei mir?
Ich bin bei dir.
Bist du bei Jamar Jalen
Chase
Waddle
eben mir? Noch verfügbar ist, aus meiner Sicht Jamar Chase.
Okay. Ich bin bei Waddle, aber...
Siehst du Waddle stärker als Chase?
Ja, ich habe Waddle über Chase.
Okay.
Detroit Lions.
Die müssten eigentlich 30 Erstrunden-Picks dieses Jahr haben, um ein vernünftiges Team zu werden.
31. Geben wir eins noch den Jets.
Würde ich jetzt Jalen Waddle picken, weil du hast gerade...
Chase.
Bitte?
Chase.
Gut, dann sind wir jetzt wieder even. Du hast gerade Matthew Stafford abgegeben, hast Jared Goff aus LA bekommen. Damit du ein halbwegs interessantes Team bist, musst du wenigstens irgendwie ein paar Punkte aufs Board bringen. Dann sollst du deinem Quarterback auch irgendwie einen Receiver hinstellen. Gut, meiner Jalen Waddle, du Jamar Chase, das gibt's.
Wobei, Frage. Hier, der neue Head Coach, der Kniescheibenbeißer. Glaubst du, dass, oder könntest du dir vorstellen, dass ein Micah Parsons an 7 gehen könnte?
Talentmäßig ja, auch wenn er jetzt ein Jahr mehr oder minder ausgesetzt hat. Ich halte ihn für unfassbar talentiert, ich halte ihn für den besten Defense-Spieler dieses Jahr. Wobei, also wie gesagt, aus besagten Gründen glaube ich, dass sie einen Wide Receiver nehmen müssen. Ja, du musst irgendwie attraktiv bleiben und ich weiß nicht, ob ein Defense-Spieler an der Stelle dir so viele Trikotverkäufe, ich sag jetzt mal Zuschauer und so weiter generiert, wie ein Duo Quarterback-Wide-Receiver, was einigermaßen funktionieren könnte.
Ich gehe mit dir. Wäre nur so eine Idee, könnte ich mir bei dem Headcoach aber auch vorstellen, dass sie da, dass das der erste, übrigens der erste Defense-Spieler. Und wir warten immer noch darauf,
dass ein Defense-Spieler gepickt wird.
Carolina wird es meiner Ansicht nach nicht tun.
Nein, glaube ich auch nicht. Ich glaube, sie werden an der Stelle Rashawn Slater.
Ja, ich auch.
Der zweitbeste O-Line-Spieler. Etwas variabler als Penei Sewell, aber mit Sicherheit nicht so talentiert und nicht so stark. Ja? Penei Sewell ist ein Monster einfach. Ja? Und Rashawn Slater ist ein bisschen variabler. Du hast gerade einige Picks auch abgegeben, um Sam Darnold von den Jets zu akquirieren. Du hast einen super Running Back mit Christian McCaffrey. Du brauchst eine O-Line, damit das ganze Thema auch richtig ins Funktionieren kommt. Von daher Rashawn Slater.
Völlig d'accord. Es gibt nichts hinzuzufügen.
Nummer 12, Philadelphia Eagles.
Wie kommst jetzt du auf 12?
Ach, sorry, jetzt habe ich hier richtig gesprungen. Nummer 9, Denver Broncos. Entschuldigung.
Jetzt mit dem Trade. Ich hätte hier einen Trade.
Hallo? Ja, ich bin noch da.
Gut.
Du hättest einen Trade.
Ja.
Mit wem?
New England.
Das heißt, du gehst davon aus, dass die Denver Broncos sagen, Teddy Bridgewater ist unser Starting Quarterback auch für die Zukunft.
Ja, na, ich würde behaupten, dass Drew Lock der Starter ist. Immer
da
noch.
Bin ich zum Beispiel nicht unbedingt dabei. Ich glaube, kein Trade. Ich glaube, sie picken Justin Fields und sie werden den hinter Teddy Bridgewater auf die Bank setzen.
Ich habe dann... Können wir dann vielleicht dann am Ende noch auflösen? Ich glaube, dass die Patriots hochtraden und holen sich Justin Fields.
Auf jeden Fall sind wir uns einig, Justin Fields würde dann auf der 9 gehen zu den Broncos oder zu den Patriots.
Ja.
Okay, Nummer 10, Dallas Cowboys.
Ich glaube, der sicherste Pick, der, glaube ich, in jedem Mock-Draft immer genommen wird.
Corner.
Alabama. Patrick Surtain.
Da sind wir uns nicht einig.
Du gehst JC mit Horn. Horn? Echt?
Ja. Ich glaube, JC Horn, mein Bauchgefühl würde mich auch dahin verleiten, ihn zu nehmen. Sein Vater war ein großartiger NFL-Spieler. Und ich glaube, das macht was mit dir als Talent, wenn du frühzeitig um diese Liga herum aufwächst. Wenn du dann immer noch als Top-10-Pick auch gehandelt wirst, glaube ich,
Patrick dass du... Patrick Surtains Vater war auch...
Bin ich bei dir, ja, aber ich hätte ihn jetzt nicht so als mein Kollege Horn war ja schon damals den Saints schon echt richtig gut, ne, und ich würde mich so ein bisschen vom Talent des Vaters an der Stelle blenden lassen. Ich würde JC Horn an der Stelle picken, aber ich bin mir auch, ich bin bei dir, wir picken, oder Dallas muss dringendst Corner picken, also ganz dringend. Wir müssen halt mal irgendwas verteidigen.
Das Ding ist, ich habe Horn einen später.
Zu den Giants?
Ja.
Gut möglich. Ja, ich habe Patrick Surtain auf der 11 jetzt, also von daher.
Okay, positionstechnisch sind wir uns einig.
Ja.
Personell wahrscheinlich nicht ganz. Für mich ist es kein Gettleman-Pick. Ja, Dave Gettleman ist hier Building the Trenches mäßig unterwegs. Ab und zu mal ein Running Back an 2, aber... Er ist eigentlich eher ein Line-GM, der seine Line aufgebaut haben möchte, aber für mich relativ logisch in Anführungszeichen. Was ich mir auch vorstellen könnte, wäre Linebacker, aber Linebacker sehe ich die Positional Value nicht.
Ja, und ich sehe die Giants bei Linebacker einen Tick besser aufgestellt als bei Corner.
Ja. Also hier haben wir dann wieder getauscht. Ja, also ich gehe hier mit JC Horn, du mit Surtain. Passt.
Genau.
Und jetzt wird's interessant.
Genau, und jetzt ist der Punkt, wir haben laut unserer beiden Mock-Drafts haben wir derzeit noch Trey Lance auf dem Board.
Ja.
Und ich glaube, jetzt kommt der Trade. Die Eagles sind in einem... Aus meiner Sicht in einem Rebuild, ich weiß nicht, ob sie es selber so erkennen, die brauchen mehr Picks und die müssen jetzt nicht unbedingt auf 12 picken. Ich würde an der Stelle einen Trade machen und ich glaube, dass an der Stelle dann auch die Patriots hochtraden würden und würden an der Stelle Trey Lance nehmen, den ein Jahr hinter Cam Newton auf die Bank setzen und hätten dann aus meiner Sicht einen Quarterback, der auch den San Francisco 49ers in der Hinsicht gefährlich werden könnte. Wenn der auf 12 geht, mit dem Talent unter Bill Belichick und zum Star wird und Mac Jones nicht performt, dann kann sich Kollege Lynch in San Francisco einen neuen Job suchen.
Ich stimme dir bei allem zu. Die Frage für mich ist, vor wem hätte New England, die bei dir noch an 15 sitzen, Angst?
Die Vikings? Plus, wenn Trey...
Ja. Du hast meinen Landing-Spot für Trey Lance weggenommen.
Unbewusst. Nein, aber die Vikings und wir haben danach einfach auch noch Teams auf dem Board, die sagen, ey, pass mal auf, jetzt ist der so weit runtergefallen, jetzt schlage ich zu.
Ja.
Und
fair. Also, absolut fair.
Du kannst aus meiner Sicht nicht auf 15 sitzen und hoffen... einen Trey Lance noch zu bekommen. Das ist meine Sicht und Bill Belichick ist...
Machen sie ja bei mir auch nicht.
genau. Du wärst ja noch früher und du wärst bei Justin Fields. Gut. Was machst du bei den Eagles? Also wie gesagt, ich glaube Trade und die Patriots picken Trey Lance.
Ich gehe bei den Eagles. Es wird dir nicht gefallen. Du wirst ihn aus den 15, Top 15 raus haben. Devontae Smith, Wide Receiver Alabama.
Ich kann es verstehen, Heisman Trophy Winner, muss man dazu sagen, der beste College-Spieler dieses Jahres. Ich habe einfach das Gefühl, und da sind wir wieder bei den Eagles, DeSean Jackson, das ist für mich die NFL-Comparison von Devontae Smith. Wahnsinnig talentiert, klein, relativ schmächtig, aber ist auch verletzungsanfällig. Und ich sehe bei Devontae Smith, dass viele einfach Fragezeichen haben, was einfach seine Körpergröße, seine Statur angeht. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Devontae Smith
Ja.
hatte 3 oder 4 Termine irgendwie bekommen von offiziellen Teams, zu einem Wiegen zu erscheinen, beziehungsweise zu einem generellen Measurement, die er alle nicht wahrgenommen hat.
Ich glaube aber, die Heisman Trophy wiegt mehr, oder wiegt die paar Kilo auf, ist meine persönliche Meinung.
Das
Also
ist
ich
ja das
glaube,
Schöne
die
am Draft, ne? Man kann drüber diskutieren, man kann
Genau,
verschiedene
ich glaube,
Meinungen
die
haben.
Eagles können nicht widerstehen. Ich glaube, wo man nicht drüber diskutieren kann, ist, was die LA Chargers picken werden.
Ja, aus meiner Sicht werden die LA Chargers an der Stelle nicht drum rumkommen, Michael Parsons zu draften, weil ich glaube einfach, er hat so viel Talent, er ist
Wow.
so stark und ja, ich würde Michael
Wow.
Parsons draften.
Wow. Okay.
Du gehst wahrscheinlich mit einem O-Liner.
Christian Darrisaw. Christian Darrisaw von Virginia Tech. Oder
Also da würde ich eher mit Elijah Vera Tucker gehen.
das wäre meine zweite Option, Elijah Vera Tucker. Das Problem ist, dass Elijah Vera Tucker halt auf Tackle Fragezeichen hat, wegen seiner Armlänge und seiner Größe. Während Christian Darrisaw eigentlich Gardemaß hat. Ob jetzt
Krass, hast du auch bei Tackle Darrisaw über Tevin Jenkins? Echt? Ich hab Tevin Jenkins eins höher.
Ja, ich bin bei Jenkins ist es für mich so, ist ein Runblocker, ein überragender Runblocker und hat meiner Meinung nach ein bisschen Fragezeichen, was so Pass Protection angeht. Aber so mein Darrisaw ist für mich auf meinem Big Board die 15 und Vera Tucker die 16.
Okay. Aber das ist ja das erste Mal jetzt, dass wir uns wirklich uneinig sind,
Ja,
ne?
ja.
Von daher, ja, wie gesagt, ich glaube, dass Micah Parsons, wenn er dieses Jahr gespielt hätte, ein safer Top-10-Pick gewesen wäre. Ich glaube, dass er jetzt nicht gespielt hat, hat ihm nicht brutal geschadet, aber so 4, 5 Plätze glaube ich schon, dass er fällt, weil ich halte ihn für den talentiertesten Defense-Spieler des Drafts. Nur das Problem ist einfach, dass der Need bei den Teams, die vorher Defense picken, halt eher auf Corner ist als auf Linebacker.
Er ist nicht mein Nummer 1 Linebacker.
Nee.
Nein.
Wen hast du vorher? Notre Dame?
Jeremy Owusu-Koramoah
Ja.
ist für mich der Nummer 1 Linebacker. Aber gut, der
Wir
wird
schweifen ab.
wahrscheinlich. Doch, ich habe Denver, den Trade ist für mich. Lass uns Minnesota, Trey Lance, Quarterback, North Dakota State.
Gut, wie gesagt, der ist bei mir
Bei
nicht
dir
mehr
schon weg.
verfügbar. Ich glaube, dass sie an der Stelle mit Caleb Farley gehen. Mike Zimmer ist ein defensive-minded Coach, die im Moment ein, würde ich mal sagen, stärkere Offense als Defense haben, was ihm als defensive-minded Coach nicht unbedingt gefallen wird. Deswegen glaube ich, dass er den aus meiner Sicht starken Corner Caleb Farley nehmen wird.
Okay, ja, macht Sinn. Wie eben, Caleb Farley ist für mich so ein Spieler, ich sehe das Talent, für mich, wenn er fit ist, wenn die Verletzungsconcerns nicht wären, würde er mit Horn und Surtain definitiv um den Number One Corner streiten. Ich sehe nicht an 14. Ich sehe frühestens an 16. Aber ja.
Weißt du, warum ich auf Corner gehe? Weil sie einfach in einer Division mit Green Bay Packers sind. Sie spielen zweimal pro Jahr gegen Devontae Smith, gegen Devontae Adams. Ja.
Und?
Sorry?
Und?
Yeah,
und genau das. Und wen noch?
Ja, und halt, ich glaube ja, dass sie bei den Detroit Lions dann auch gegen je nachdem, ob man nach dir oder nach mir geht, Waddle oder Jamar Chase spielen. Ja, also ich finde es halt echt grenzwertig, wenn du da nicht irgendwie relativ gut auf Cornerback aufgestellt bist. Deswegen glaube ich, dass sie da picken nach Need und eben nach Conference.
Ich denke, Minnesota ist im eigentlichen Sinne vom Kader her natürlich O-Line, ganz klarer Need. Die DBs haben sie ja alle verloren im letzten Jahr. Gebe ich dir recht, ist auch absolut ein Need. Aber ich schätze Minnesotas Kaderstärke so ein, dass sie die nächsten 4-5 Jahre immer so wenn es schlecht läuft, immer so im Bereich zwischen 15 und 22 irgendwo picken werden. Und wenn auf meinem Board Trey Lance so weit fällt, dann musst du die Chance nutzen und so ein Talent da nehmen, ja. Meiner Meinung nach.
Aber glaubst du, dass er so tief noch verfügbar ist?
Nach diesem Trade kommt es ganz, ganz arg drauf an, was Bill Belichick von ihm hält.
Ja.
Der wievielte Quarterback er ist. Oder Bill Belichick denkt sich, hier, ihr könnt alle mal meinen Hund im Screen sehen. Und ich gehe an 15. Und ich gehe an 15 mit Parsons. Hätte ich da noch im Angebot oder keine Ahnung. Ein Quiddy Pay, Tevin Jenkins und hol mir dann an 46 einen Kyle Trask oder einen Kellen Mond oder einen Davis Mills und mach daraus das Beste. Das wäre eine Belly. Oh, das wird jetzt ein schweres Wort. Eine Belichick-deske Art, an die Sache ranzugehen. Von wegen Hochtraden.
Ja.
Oder ein Downtrade. Es ist New England.
Ja.
Downtrades, New England.
Gut, aus meiner Sicht gibt es das Thema ja nicht, weil Bill Belichick hat ja an 12 schon gepickt. Ne? Deswegen sind die Eagles jetzt gerade auf 15.
Oh.
Ja, von daher habe ich ein anderes Thema als du jetzt gerade.
Nee, stimmt nicht. Ich habe ja das Thema Denver.
Ach, stimmt.
Jeremy,
du bist ja bei Denver.
Jeremy Owusu-Koramoah, meines Erachtens der beste Linebacker im Draft, weil er der variabelste Linebacker im Draft ist. Ganz kurz, für mich der beste Defense-Spieler im Draft. Persönliche Meinung, ganz schnell abgehandelt. My Guy. Wenn ich in diesem Draft einen My Guy habe, in der ersten Runde, dann ist zwei My Guys. Aber er ist so die Nummer 1.
Ich hab ihn auch jetzt an der Stelle.
Also, aber zu New England.
Nee, zu den Eagles.
New England
ist ja auf 12 bei mir auf dem
Big Board. Macht völlig Sinn.
Ja, und die Eagles haben so viele Löcher, also je mehr Draftpacks die irgendwie akquirieren können, desto besser.
Absolut sinnvoll. Gut, dann...
Damit sind wir bei den Top 15 durch. Ich bin begeistert. Wir haben einen ganz großen Konsens, insbesondere was Positionen angeht, aber wir sind uns auch bei 2, 3 Stellen nicht einig. Von daher wird es interessant am Donnerstag.
Definitiv.
Beziehungsweise deutscher Zeit Freitag, ne?
Ja, oh, ich freue mich drauf, weil es ist so ein Häppchen NFL. So nach 2, 3 Monaten Abstinenz, so ein Häppchen NFL. Es ist nicht wirklich ein Spiel, aber es ist auch wirklich nicht unerheblich, was passiert. Es ist wichtig.
Absolut.
Für mich.
Absolut.
So, ich würde gern dann noch, was haben wir gesagt, Sleeper?
Ja.
Für mich, ich bin Riesen, ich weiß nicht, wie tief du gekommen bist bei O-Line. Brady Christensen, BYU. Sagt dir da was?
Gehört, aber kein Bild vor und keine Leistung vor Augen. So tief bin ich leider okay. Nicht runtergegangen. Wo hast du ihn auf deinem Big Board?
Offense Tackle. Ich habe ihn auf dem Big Board tatsächlich relativ niedrig. Ich sehe ihn aber Ende erster Runde, Anfang zweiter Runde. Also das ist für mich ein Spieler, der möglicherweise sogar noch vom Alex Leatherwood gehen könnte, von Lean Eichenberg, vom Samuel Cosmi. Ich könnte mir vorstellen, dass da Teams wirklich anbeißen. Defense-technisch hätte ich da noch, wenn du den nicht geguckt hast, dann kennst du Peyton Turner auch nicht.
Nee.
Bin ich mir sicher. Peyton Turner. Achte auf den Peyton Turner, Houston. Riesentalent. Wirklich. Und weil ich gesagt habe, es gibt so zwei My Guys, auf die ich so ein bisschen ein Auge geworfen habe. Für mich ist das einmal, habe ich ja gesagt, Owusu-Koramoah. Und der zweite, da ist aber noch ein bisschen Oregon-Bias dabei, ist für mich Safety Javon Holland, der vor 2 Jahren ein Consensus Top 5 Pick gewesen wäre. Ich bin Javon Holland Fan. Ich habe den, glaube ich, bei allen Mocks, die ich im Internet gemacht habe, habe ich ihn, glaube ich, 3-mal zu den 49ers gekriegt, einfach weil ich es mir wünschen würde, weil ich muss dazu sagen, mein College, das ich verfolge, ist Oregon.
Oregon Ducks.
Ja.
Das Team übrigens aus meiner Sicht mit den coolsten Trikots, weil sie aus Oregon kommen, offensichtlicherweise von Nike gesponsert. Nike hat da echt...
Aus Eugene, aus Oregon. Eugene,
Oregon, genau. und da macht Nike eine Menge. Deswegen, sorry für den Interrupt an der Stelle, aber das...
Genau.
Ja.
Ja, das sind so Dinger, was ich gerne in der zweiten Runde hätte, wäre so Asante Samuel Jr.,
ja,
wenn er noch da ist.
Ja, den hätte ich jetzt als meinen Sleeper genannt.
Den hätte ich, wenn der tatsächlich noch da sein sollte, was ich nicht glaube, aber könnte passieren. Ja, ich mag total Jabril Cox, nicht für die 49ers, aber ich mag den als Spieler. Ist zwar schon graduated Senior, das heißt, der ist Jabril Cox hat bei North Dakota State gespielt die letzten Jahre und ist dann zu LSU getransfert und hat jetzt da noch ein Jahr gespielt. Also Jabril Cox Inside Linebacker, den mag ich total. Ja, das sind so meine Sleeper, wo man so ein bisschen möglicherweise ein Auge drauf haben könnte. Ja, hast du welche?
Sleeper habe ich weniger. Ich muss gestehen, wie gesagt, nach der ersten Runde ist mir so ein bisschen bin ganz ehrlich, auch so ein bisschen der Glamour-Faktor ausgegangen bei den Spielern. Deswegen bin ich nicht viel tiefer als die erste Runde. Dropouts hätte ich aber zwei, die ich gerne nennen würde.
Einen
genau,
kenne ich ja schon.
Ich glaube einfach, oder was heißt ich glaube, ich habe die Vermutung, dass einfach Devontae Smith so aus den Top 15 schon rausfallen könnte. Ja, einfach aufgrund seiner körperlichen Statur, die Fragezeichen, die bei den Scouts mehr und mehr aufkommen und einfach die Situation, dass du Wide Receiver auch später im Draft noch echt vernünftig adressieren kannst. Und der zweite ist für mich, und jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, Trevon Merrick. Als Safety, einfach von der Position her, ich glaube, dass der aus dem, ich habe ihn auf 25 in meinem Big Board zu Jacksonville. Ich glaube, dass er aus der ersten Runde rausfallen könnte, weil ich das Gefühl habe, dass Safety im Moment irgendwie nicht so das große Need bei den Teams ist, die jetzt da am Ende der ersten Runde picken.
Fair, fair, absolut. Wenn du zurückguckst, letztes Jahr, Safety ist ja auch, der erste Safety wurde in der
Genau.
zweiten Runde, das war McKenzie Alex, nee, ja, Safety, erste Safety, Xavier, naja, egal, der erste Safety, zweite Runde, also fair, absolut fair, Safety, dass er rausfällt. Was würdest du behaupten, wenn ich sage, wie ist ja bei dir nicht passiert, Micah Parsons droppt?
Sehe ich nicht. Ich glaube, er hat zu viel Talent und Linebacker ist eine Position. Wir haben es dieses Jahr im Super Bowl gesehen, wie dominant richtig gute Linebacker sein können. Wir haben es gesehen, dass die Bucks Devin White und ach, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen des anderen. Genau,
Levante David.
beide echt gute Verträge auch unterschrieben haben und ich glaube, das ist einfach eine Position, die im Moment auch aus dem, ja, die Amis sagen Prisoner of the Moment, aus dem Super Bowl einfach auch ein bisschen gehypt sind und dafür ist er einfach zu talentiert, als dass er da zu tief fallen könnte. Also weniger als Top 15 sehe ich nicht, dass er tiefer geht.
Okay. Ich sehe den schon
Echt?
fallen. Das
Warum?
ist
Aufgrund der Situation, dass er rausgedroppt ist oder aufgrund von ihm als Spieler?
ich sehe den, das ist zwei Sachen. Warum ich Wusu Koromoa relativ hoch habe, ist aufgrund von seinen Cover Skills. Er ist so dieser Linebacker, den man gerne auf der weiten Seite des Felds stehen hat. Der zwar Löcher füllen kann, der blitzen kann, aber der auch mal einen Slot Receiver underneath covern kann oder ein Tight End covern kann, da sehe ich den definitiv. Das sehe ich bei Micah Parsons nicht. Und es gibt ja diese Off-Field-Issues, die
Ja.
besprochen werden, die er hat. Ich tue mir ein bisschen schwer. Er hat ein Opt-out gewählt. Er ist athletisch, ist ein Freak, keine Frage. Aber ich sehe einfach diesen klassischen Inside-Linebacker, diese Devin White hat ja noch seinen Rookie-Vertrag. Der wichtigere ist dieser Levante David-Typ Linebacker. Und das ist auch nicht Micah Parsons. Also ich tue mir echt schwer. Das ist so ein Spieler, den ich fallen sehe. Ich könnte mir vorstellen, gebe ich dir recht, dass Devonta Smith fallen kann. Ich könnte mir vorstellen, bei jeglichem Talent, dass JC Horn fallen kann. Aus dem Grund, dass er unfassbar grabby ist. Das ist für mich eine ganz, ganz rote Flagge,
Aber passt
weil
das dann nicht zu
er.
den Dallas Cowboys?
Ja, klar, aber für mich ist das echt eine rote Flagge, weil was hat er noch, wenn du ihm das nimmst? Und in der NFL sind die Regeln einfach mal andere wie im College, ne? Also das ist noch so eine Person, die ich fallen sehe. Und ich denke, mein Number One Edge Guy könnte auch fallen. Das ist Jalen
Den habe ich
Phillips
auch als Nummer 1, ja.
von Miami. Und ich glaube, dass ich den zwar rein, was die Athletik angeht, habe ich den auf 1, weil er brutal gut ist. Weil er auch alles spielen kann. Ne? Wer da noch ein bisschen mehr wissen will, kann gerne mal Brad Coleman auf YouTube sich anschauen. Der hat Jalen Phillips bis ins Detail analysiert. Aber das mit den Concussions ist halt schon eine harte Nummer. Und wen ich gar nicht irgendwie in der ersten Runde sehe, ist dieser Jason Ovey von der Edge von Penn State.
Ich könnte mir so am Ende der ersten Runde vorstellen, weil ich glaube, also zum Beispiel, was für mich ein Fit für ihn sein könnte, da habe ich ihn auch, ich habe ihn wirklich auf 32, zu unserem Super Bowl Champ, den Bucks, weil die Bucks sind aus meiner Sicht das einzige Team, was im Draft kein wirkliches Loch adressieren muss, sondern die einfach nur noch für Tiefe, für Roster-Tiefe picken. Und da ist er aus meiner Sicht einfach zu talentiert, als dass sie jetzt an der Stelle sagen, wir lassen es laufen, weil offensiv, ich weiß nicht, was du offensiv bei denen noch machen willst. Ja, die haben eine Bomben-O-Line, die haben Wide Receiver, die haben Tight Ends. Ja, ich spreche alles hier im Plural an. Ja.
Hast du einen Running Back in der ersten Runde?
Ich habe einen Running Back erst in der zweiten Runde. Weil, sind wir ganz ehrlich, die Running Back Class ist dieses Jahr nicht so stark. Also den einzigen, den habe ich relativ früh in der zweiten Runde, ist Najee Harris. Der ist auch mein Number One Running Back, aber ich sehe ihn nicht in der ersten Runde. Hast du ihn auf der ersten Runde?
Ja. Keinen einzigen Running Back in der ersten Runde. Ich habe die, also er wird ja ganz oft zu den Steelers, wird Najee Harris gemockt. Da habe ich einen Corner.
Da hast du J.C. Horn wahrscheinlich.
Nee, J.C. Horn hatte ich ja mit dir ganz oben.
Ach stimmt, also sorry, ich, stimmt, den hast du ja.
Nicht
ja
das, stimmt, was,
da waren wir.
Es ist ja das, was ich denke. Es ist nicht das, was ich sage, was kommt. Es ist das, was ich denke. Nee, es ist nicht das, was ich machen würde. Es ist das, was ich denke, das kommt, habe ich jetzt hier probiert zu machen. Ich habe bei den Steelers Elijah Molden. Ist für viele überdraftet. Ich denke, Elijah Molden kann Safety, kann... es kann Safety, kann Slot Corner. Da habe ich Elijah Molden. Caleb Farley geht bei mir schon früher zu den Titans. Bei mir droppt tatsächlich Asante Samuel, aber vielleicht ist es auch einfach Wunschdenken. Asante Samuel raus. In die zweite Runde. Ja. Nee, ich hätte es echt gerne, ja.
Wir sind gespannt. Es wird, glaube ich, eine...
Ja, auf jeden Fall.
Ich muss dazu sagen, ohne jetzt zu viel über dich zu verraten, Patrick. Patrick war aufgrund der 49ers-Situation nicht so ganz motiviert, was den Draft angeht. Aber ich glaube, so eine Stunde über den Draft zu sprechen, hat auch das Feuer nochmal so ein bisschen entfacht. Zumindest höre ich das so ein bisschen raus. Von daher bin ich mal gespannt, wenn wir uns am Freitag beziehungsweise Freitagnacht da zum ersten Mal austauschen zu den Picks.
Ich bin total, keine Ahnung, ich bin so zwiegespalten, total zwiegespalten. Auf der einen Seite freue ich mich drauf, mal wieder ein bisschen NFL zu haben, auf der anderen Seite denke ich mir, Mac Jones, ich weiß.
Ja, aber so ist das. Wir bleiben gespannt. Uns war es wichtig, einfach mal unsere blödsinnigen Meinungen hier vor dem Draft zu Protokoll zu bringen, damit wir hinterher sagen können, ich habe es dir doch gesagt, beziehungsweise andersrum. Von daher, das ist ja das Schöne daran. In dem Sinne verabschiede ich mich. Mir hat es wie immer Spaß gemacht gehabt. Ich wünsche euch allen da draußen ganz viel Spaß beim Draft. Dir auch, Patrick. Und dann gebührt dir die letzten Worte.
Ja, lass uns im Kontakt bleiben, lass uns eine Reaction-Folge machen und ich wünsche jedem viel Spaß, Spannung. Ich Wie gesagt, ich freue mich drauf und habe trotzdem ein bisschen Angst davor. Macht's
Bis
gut.
dann, ciao.
Ciao.
On the ball, Angel, good job. Yo, Rick. That's a sack. Go, Dave. Rick, you didn't know what you were doing.
Remember, if he goes out,
he's got the ball.